Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen.
Du musst dein Leben ändern.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Man muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen.
Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang.
Hier sein ist herrlich.
Was für eine Wortkraft. Rainer Maria Rilkes Texte begleiten mich seit Jugendtagen. Ich war fasziniert, denn da forderte jemand nicht von mir, ich müsse irgendwie sein oder auf bestimmte Art glauben. Da beschrieb jemand, der mich gar nicht kannte, der sogar schon lange tot war, wie es mir im Grunde meines Herzens ging. Krass. Es kam mir vor, als würde er meine Seele kennen, als ob er wüsste, wie ich mich fühlte, eingesperrt in meinem 70er-Jahre-Schleiflack-Jugendzimmer, während draußen die Welt rief. Woher kannte dieser Dichter meine Einsamkeit und meinen Weltenschmerz? Woher wusste er um meine Sehnsucht nach Antworten? Du wirst dein ganzes Leben lang nach Antworten suchen, schien er mir liebevoll zuzuraunen. Du wirst auch immer um Gott kreisen, und das ist gut so. Denk nicht ans Jenseits, genieß das Leben hier und jetzt und hab keine Angst vor Veränderungen. Du kannst sie eh nicht verhindern, also nimm sie an. Rainer Maria Rilke. Ich blieb dem Poeten auf der Spur, versank in seinen Gedichten. Zeitweise wurde ich sogar zum Rilke-Missionar, verschenkte Klappkarten mit seinen Versen darauf. Auf einer war ein durchgesägter Baumstamm zu sehen. Klappte man die Karte auf, stand da:
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang?
Und was war ich? Falke, Sturm, Gesang oder etwas ganz anderes? Würde ich es irgendwann herausfinden? Und Gott umkreisen. Was für eine inspirierende Vorstellung. Im Konfirmationsgottesdienst hatten wir gesungen, ein feste Burg ist unser Gott. Das klang wie aus Ritterzeiten, nach Kampf und Abschottung. Aber wie ein Falke um einen geheimnisvollen Turm kreisen. Das fühlte sich friedlich und gut an. Jahrelang verschickte ich solche Rilke-Karten an Freunde und Bekannte. Zum Herbstbeginn, zum Geburtstag oder nur mal so, als Gruß mit lebensweisem Tiefgang. Jahre später ergänzte ich mein Rilke-Geschenkarsenal um CDs, Rilke-Projekt. Zu entspannter Musik lasen da prominente Texte von ihm vor. Mit ihren Stimmen verliehen sie den Texten des Prager Dichters weitere Tiefe. Udo Lindenberg zum Beispiel outete sich in Sachen Einsamkeit als Seelenbruder Rilkes.
Die Einsamkeit ist wie ein Regen. Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen, von Ebenen, die fern sind und entlegen, geht sie zum Himmel, der sie immer hat. Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt. Einsamkeit.
Iris Berben sinnierte mit Rilke über die Vergänglichkeit.
Einmal am Rande des Hains stehen wir einsam beisammen und sind festlich wie Flammen, fühlen, alles ist eins.
Hannelore Elsner feierte mit Rilke die Lebensweisheit.
Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen, von jeden Wehen sich viele Blüten schenken lässt, sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren, und hält den lieben jungen Jahren nach neun seine Hände hin.
Ben Becker, Katja Riemann, Nina Hagen, sogar Roland Kaiser und viele andere waren da zu hören. Durch ihre Ausdruckskraft, untermalt von der Musik des Komponistenduos Schönherz und Flair, werden Rilkes Texte zu melancholischen Lebensbegleitern. Unter Rilkes Schirm fanden sich Menschen mit völlig verschiedenen Hintergründen zusammen. Und ich? Ich fühlte mich in dieser großen Rilke-Family geborgen. Viele Jahre später zog ich nach München. Natürlich schlenderte ich dort auch durch den Englischen Garten. An einer Brücke über den Eisbach entdeckte ich ein kleines bronzenes Schild. Hier trafen sich Sigmund Freud, Hugo von Hofmannsthal und Rainer Rilke, stand da. Aha, mein Rilke war hier in München gewesen. Das interessierte mich. Ich las eine Biografie Rilkes. Tatsächlich. Er war 1896 zum ersten Mal hier und flanierte damals genau dort, wo ich nun auch gerne spazieren ging. Und offensichtlich genoss er, wie ich, die Stimmung hier.
So zwischen 5 und 6, wenn die Wolken auf dem hohen Himmel so fantastisch werden in Form und Farbe und sich plötzlich wie Berge hinter den flachen Wiesen des Englischen Gartens aufbauen, so dass man denken muss, morgen will ich auf diese Gipfel steigen. Und morgen ist dann ein Regentag und der Nebel liegt dicht und schwer über den endlosen Gassen. Dann hebt sich der kleine Säulentempel, Monopterus genannt, als Silhouette scharf von den matten Tönen der nebligen Luft ab. Und weit über den Wiesen ist die Stadt, dunkel und dämmernd. Und ihr Wahrzeichen, die Türme der Frauenkirche, ragen hoch empor vor dem Goldgrund des Abends.
Schnell erkannte ich, München war die Stadt, die Rilke am meisten geprägt hat. Hier lernte er viel über das Leben und die Leidenschaft, über Krieg und Revolution, über sich selbst und über seine Mutter. Meinen Rilke-Weg beginne ich in der Maxvorstadt. Im Café Luitpold an der Brienner Straße, zu Rilkes Zeit ein Treffpunkt der Kreativen und Literaten. Ganz in der Nähe hatte Rilke ein Zimmer gefunden. 21 Jahre war er alt. Seine Heimatstadt Prag war ihm zu eng geworden. München verhieß viel. Sein Vater hatte ihm etwas Geld gegeben. Im September 1896 schrieb er sich an der Universität zum Studium ein. Philosophie. Er saugte Wissen auf, nicht nur im Hörsaal. Er entdeckte die Schwabinger Salons, lernte andere Schriftsteller kennen. Gedichte hatte Rilke ja schon in jungen Jahren geschrieben. Der Poesie galt seine Leidenschaft. Auch in München schrieb er weiter. Und er dachte weiter über den Glauben nach. Seine Mutter Fia war streng katholisch. René, so hieß er eigentlich, stieß die Strenge des Glaubens, wie sie ihn lebte, ab. Zudem verstörte ihn die bedrängende Übermacht der Mutter. Sie liebe ihn über alles, sagte sie. Aber weshalb hatte sie ihm, dem Jungen, dann so gerne Mädchenkleider angezogen? Warum konnte sie ihn nicht sein lassen, wie er war? Über die Jahre hatte ihm die Mutter die Luft zum Atmen genommen. Auch den Glauben hatte sie ihm verleidet. Gott, den verneinte er nicht. Aber wie die Kirche diesen Gott festzulegen versuchte, dagegen stemmte er sich schon im Alter von 17 Jahren wortgewaltig und selbstbewusst mit einem Text, den er Glaubensbekenntnis nannte. Ausgerechnet.
Ihr lippenfrommen Christen, nennt mich den Atheisten und flieht aus meiner Nähe, weil ich nicht, wie ihr alle, betöret in die Falle des Christentums gehe.
Nun, hier in München genoss er die Freiheit umso mehr. Auch die Freiheit, sich ganz eigene Gedanken über den Glauben zu machen. Ohne Dogmen, ohne Kirche und Tradition. Jesus, das war für ihn eine sehr besondere Gestalt. Aber für ihn war er ein Mensch, keine Gottheit. So legte er ihm auch die Worte in den Mund.
Ich bin kein Gott.
Als Rilke an seinen Christustexten arbeitete, las er in einer Zeitschrift einen Essay, der ihn ergriff. Lou Andreas Salome, eine kluge Schriftstellerin, schrieb darin über Jesus, den Juden. In dieser Autorin erkannte Rilke eine Seelenverwandte und er begann, ihr anonyme Lobesbriefe zu schreiben. Durch einen Zufall lernte er sie bei einem Theaterbesuch persönlich kennen. René Maria Rilke, der 21-jährige Poet aus Prag, und Lou Andrea Salome, die selbstbewusste, verheiratete Schriftstellerin aus St. Petersburg, 15 Jahre älter. Die beiden verliebten sich heftig ineinander und ließen ihrer Lust freien Lauf. Inmitten ihres Verliebtheitsrausches zogen sie aufs Land, in ein Holzhaus im Isartal bei Wolfratshausen. Die lebenserfahrene Lou Andrea Salome spürte, dass ihr Geliebter nicht ganz bei sich war. Sie überzeugte ihn davon, seinen so androgyn wirkenden Geburtsnamen René in Rainer zu ändern. René wurde zum Mann. Als Wort zum Sonntagssprecherin war mir die Pastorin Annette Binken schon aufgefallen. Eher zufällig erfuhr ich, dass auch sie ein Rilke-Fan ist. Warum? Darüber wollte ich mit ihr reden.
Also ich glaube, das war für beide eine höchst inspirierende Beziehung. Ich glaube auch höchst leidenschaftlich, aber auch sehr schmerzhaft und sehr voller unerfüllter Sehnsucht, so glaube ich. Viele sagen, sie war eine Art Mutterfigur. Und er hat sie ja wirklich vergöttert. Also da merkt man auch schon, dass Spiritualität und Liebe oder Eros für ihn ganz nah beieinander liegen. In einem der ersten Briefe oder vielleicht auch dem ersten Brief, den er ihr geschrieben hat, schreibt er: Ich habe dich nie anders gesehen als so, dass ich hätte beten mögen zu dir. Ich habe dich nie anders gehört als so, dass ich hätte glauben mögen an dich und so weiter. Also da wird sie wirklich zu einer Göttin für ihn. Und ich glaube aber, dass Lou das gar nicht nur toll fand.
Lou und Rainer Maria reisen nach Russland. Die Kultur dort lieben sie und wollen sie besser kennenlernen. Sie treffen Tolstoi. Voller Eindrücke kommen sie zurück. Doch so tief ihre Liebe auch ist, auf Dauer tragfähig ist sie nicht. Nach dem Ende des Liebesrauschs reist der Rilke ständig umher, findet Quartier bei Gönnerinnen. Es scheint, als ob das Austesten der körperlichen Leidenschaft ihn dazu inspiriert, seine Gedanken über Gott in neue Worte zu kleiden.
Du darfst nicht warten, bis Gott zu dir geht und sagt: Ich bin. Ein Gott, der seine Stärke eingesteht, hat keinen Sinn. Das musst du wissen, dass dich Gott durchweht seit Anbeginn. Und wenn dein Herz dir glüht und nichts verrät, dann schafft er drin.
Rilke findet Gott in allem. In der Natur, in Menschen, in Dingen. Fantasievoll sucht er nach Worten für Gott, die nicht abgenutzt sind.
Du bist der raunende Verruste. Auf allen Öfen schläfst du breit. Das Wissen ist nur in der Zeit. Du bist der dunkle Unbewusste von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist der Bittende und Bange, der aller Dinge Sinn beschwert. Du bist die Silbe im Gesange, die immer zitternder im Zwange der starken Stimmen wiederkehrt. Du hast dich anders nie gelehrt, denn du bist nicht der schön umscharte, um welchen sich der Reichtum reiht. Du bist der Schlichte, welcher sparte. Du bist der Bauer mit dem Barte, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Nicht nur poetisch sinniert Rilke über Gott. Auch schreibt er Geschichten vom lieben Gott. Der Titel wirkt ironisch. Denn Gott lieb zu nennen, das liegt Rilke eigentlich fern. In der Freiheit des Wortkünstlers rechnet er mit überkommenen Gottesbildern ab. In einer der Kurzgeschichten stellt er sich vor, wie es wäre, wenn Gott auf die Erde käme.
Als Gott auf die Erde niederblickte, erschrak er. Neben den vielen gefalteten Händen hatte man viele gotische Kirchen gebaut, und so streckten sich ihm die Hände und die Dächer, gleich steil und scharf wie feindliche Waffen, entgegen. Bei Gott ist eine andere Tapferkeit. Er kehrte in seine Himmel zurück, und als er merkte, dass die Türme und die neuen Gebete hinter ihm herwuchsen, da ging er auf der anderen Seite aus seinen Himmeln hinaus und entzog sich so der Verfolgung. Er war selbst überrascht, jenseits von seiner strahlenden Heimat ein beginnendes Dunkel zu finden, das ihn schweigend empfing, und er ging mit einem seltsamen Gefühl immer weiter in dieser Dämmerung, welche ihn an die Herzen der Menschen erinnerte. Da fiel es ihm zuerst ein, dass die Köpfe der Menschen Licht, ihre Herzen aber voll eines ähnlichen Dunkels sind. und eine Sehnsucht überkam ihn, in den Herzen der Menschen zu wohnen und nicht mehr durch das klare, kalte Wachsein ihrer Gedanken zu gehen.
Ja, Rilke hatte Humor. Das war die eine Seite. Die andere hingegen zermürbte ihn geradezu, führte ihn in viele verzweifelte Nächte und an seine eigenen Abgründe. Lou Andreas Salome schreibt er weiterhin Briefe, auch nach der Trennung. Sie hatte seine Depressionen erkannt. Ihr Weg führte sie zu Sigmund Freud. Bei ihm lernte sie die Psychoanalyse kennen. Das könne doch auch Rilke endlich von seinen seelischen Leiden befreien, meint sie. Rilke lehnt den Rat seiner Lebensfreundin ab. Eine Analyse wäre für ihn verhängnisvoll, geradezu tödlich, meint er.
So viel, wie ich mich kenne, scheint mir sicher, dass wenn man mir meine Teufel austriebe, auch meinen Engeln ein ganz kleiner, sagen wir, Schrecken geschähe. Und gerade darauf darf ich es auf keinen Preis ankommen lassen.
Rilke befürchtet, mit der Befriedung seiner inneren Kämpfe würde auch seine poetische Schaffenskraft weichen. So lebt er weiter wie bisher, stolpert seinen Sehnsüchten nach, heiratet sogar und wird Vater. Doch kaum hat er mit seiner Frau, der Worpsweder Künstlerin Clara Westhoff, ein Haus bezogen, treibt es ihn wieder fort. Nur Gott, der aus dem Himmel geflohen ist, um bei den Menschen zu sein, der ist sein treuer, mystischer Begleiter.
Gebet. Ich sprach von dir als von dem sehr Verwandten, zu dem mein Leben 100 Wege weiß. Ich nannte dich, den alle Kinder kannten, für den ich dunkel bin und leis. Ich nannte dich den Nächsten meiner Nächte und meiner Abende Verschwiegenheit. Und du bist der, in dem ich nicht geirrt, den ich betrat wie ein gewohntes Haus. Jetzt geht dein Wachsen über mich hinaus. Du bist der Werdendste, der wird.
1913 zieht es Rilke wieder nach München. Er trifft seine Lebensvertraute Lou. Sie stellt ihn Sigmund Freud vor, der in München an einem Kongress teilnimmt. Gut möglich also, wenn auch nicht belegt, dass er auch ihn beim Flanieren im Englischen Garten traf, an jener Brücke über den Eisbach, an der ich das Bronzeschild entdeckte. Eine leidenschaftliche Begegnung im wahrsten Sinne des Wortes erlebt Rilke im Herbst 1915. Seine Mutter Fia ist in München. Das Zusammentreffen wirft ihn zurück. Eine Augenzeugin berichtet über ein gemeinsames Essen in einem vegetarischen Restaurant.
Beklommene Mahlzeiten sind nicht meine starke Seite. Und ich dachte oberflächlich beruhigt, dass es mit dieser einen wohl genug wäre. Denn es war nicht der Rilke, den ich kannte, mit dem ich hier zusammensaß, von dem man nie fortging, ohne eine geschenkte Kostbarkeit mitzunehmen, oft nur eine kleine Bemerkung. Heute war er ausschließlich der Sohn dieser dunklen Mutter.
Kurz nach dem Treffen kleidet Rilke seine Gefühle in Worte.
Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein. Sie reißt mich ein, indem sie kommt und schaut. Von ihr zu mir war nie ein warmer Wind. Sie lebt nicht dorten, wo die Lüfte sind. Sie liegt in einem hohen Herzverschlag, und Christus kommt und wäscht sie jeden Tag.
Christus kommt und wäscht sie jeden Tag. Eine merkwürdige Formulierung. Was es damit auf sich hat, möchte ich vom Rilke-Biografen Manfred Koch wissen.
Zumindest ist es ja erstmal ein erschütterndes Gedicht, ein sehr, sehr hartes und gnadenloses Gedicht. Und ich deute in dem Buch ja an oder sage es auch relativ offen und ungeschützt, dass nicht meiner Meinung nach jedenfalls Spekulationen über Missbrauch durch die Mutter durchaus berechtigt sind.
Rilke-Kenner Manfred Koch vermutet, in seiner Kindheit könnte Rilke von seiner Mutter sexuell missbraucht worden sein. Das würde diese Zeile im Gedicht erklären. Auch die seltsamen Phallus-Gedichte, die er während dieser Zeit schreibt, in ihnen wimmelt es von Türmen, Bäumen und Schamgehölzen. Der erwachsene Rilke scheint ein Gefangener seines Begehrens zu sein. Immer wieder sucht er sich neue Frauen, betört sie mit seiner Poesie und wendet sich dann schnell wieder ab. Eine von ihnen ist die Schriftstellerin Clara Studer, die er in München kennenlernt. Sie schildert einen Besuch in Rilkes Schwabinger Wohnung später so.
Rilke war ein Ästhet, in seiner Art sich zu kleiden ebenso wie in der Kunst, sich einzurichten oder zu lieben. Auf alles, was er berührte, übertrug er die Reinheit in seinem Sinne. Während meines Aufenthalts bei ihm habe ich ihn nie arbeiten gesehen. Stundenlang an seinem Stehpult oder auf den Knien vor der Bergère, auf der ich lag, las er mir mit volltönender Stimme seine Gedichte vor. Ich konnte ihm ganze Nachmittage zuhören, manchmal bis in die Nacht hinein. Es ist keiner Frau je gelungen, ihm zu widerstehen.
Erotik und Glaube. Ja, die lagen bei Rainer Maria Rilke dicht beisammen. Eigentlich befreiend. Und doch legt sich die Melancholie oft wie ein schwerer Nebel über seine Gedichte. Nun, da ich seine Muttergeschichte kenne, ahne ich, warum. Er war selbst auf der Suche nach der Leichtigkeit, die seine Gedichte umkreisen. Rilke sei ein geselliger Mensch gewesen, bekunden Zeitgenossen. Doch dann lebte er wieder lange Phasen abgeschieden in der Einsamkeit, nur mit Papier und Stift vor sich und versuchte, all das zu verarbeiten, was er erlebt hatte, und Worte zu finden, die das Unsagbare irgendwie vorstellbar machen. Nicht mit der Vernunft, aber mit dem Herzen. Meines erreicht er bis heute damit. Und das von Pastorin Annette Binken auch.
Eins meiner Lieblingsgedichte von ihm fängt an mit den Versen: Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Und dann geht es noch weiter. Und darin drückt sich so aus, dieses das Leben nicht verstehen, das Geheimnis feiern, dass das Leben ist. Also so eine Offenheit auch, die Offenheit des Lebens schätzen, das sich ja ständig bewegt, das sich ständig entwickelt. Ja, ich finde, darin steckt so viel schöpferisches Potenzial, so viel Lebendigkeit, aber eben auch eine Verwundbarkeit und eine Ungeschütztheit. Und beides gibt es nicht ohne das andere. Es hängt eben ganz eng zusammen miteinander. Und das ist mir so als Lebenshaltung und auch als spirituelle Haltung unheimlich sympathisch.
Ja, ich verschenke weiter Rilke-Spruchkarten. Am liebsten die mit den Jahresringen. Und ich umkreise auch im fortgeschrittenen Alter und mit vielen Jahresringen weiter Gott, den uralten Turm. Und ich freue mich an der schier unerschöpflichen Fantasie Rainer Maria Rilkes und stimme ihm zu. Hier sein ist herrlich. Und die offenen Fragen? Geduld. Die können warten.
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen.
Du musst dein Leben ändern.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Man muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen.
Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang.
Hier sein ist herrlich.
Eros und Erleuchtung. Wie Rilke in München Gott und Liebe erfuhr. Sie hörten eine Sendung von Uwe Birnstein, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025. In der ARD-Audiothek finden Sie sie unter Religion die Dokumentation.